Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour auf joelmediatv.de. Herzlich willkommen auch allen Zuschauern auf ad-tv.info. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer tatsächlich 101. Folge der Cannstatt Study Hour. Wir sind jetzt seit fast 2 Jahren dabei, jede Woche das Bibelgespräch vorzubereiten durch unser gemeinsames Bibelstudium hier. Wir freuen uns über alle diejenigen, die im Laufe der Zeit unser kleines Angebot entdeckt haben und für uns gebetet haben und dass wir durch Gottes Gnade in der Lage sein konnten, immer wieder eine Folge zu produzieren. Und wir möchten auch mit der heutigen Folge ein besonders wichtiges Thema ansprechen. Wir sind immer noch in unserem Studium Ursprung und Anfang. Und heute, die 9. Lektion innerhalb dieser Serie, ist überschrieben mit dem Titel Die Ehe, ein Geschenk aus dem Paradies. Damit bereiten wir uns vor auf das Bibelgespräch am 1. März. Und ich weiß nicht, wer von euch, die hier zuschaut, verheiratet ist, wer sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, verheiratet zu werden demnächst. Oder vielleicht auch jemand dabei ist, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Ehe. In jedem Fall lohnt es sich, über dieses Thema näher nachzudenken und es zu betrachten aus der Bibel. Denn offensichtlich gehört das Thema Ehe mit in den Themenkreis Schöpfung und Ursprung. Und es ist ein Thema, das tatsächlich unser Glaubensleben auch direkt beeinflussen kann. In 1. Petrus 3 und dort Vers 7 lesen wir. 1. Petrus 3, Vers 7, dass tatsächlich dieses Thema und unser Verständnis von der Ehe einen direkten Einfluss hat auf unser Glaubensleben. Es heißt hier in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Heißt also, wenn wir ein falsches Verständnis von der Ehe haben, wenn wir in unserem täglichen Eheleben dort etwas ausleben, was eigentlich dort nicht hingehört, dann werden unsere Gebete behindert. Oder verhindert. Mit anderen Worten, die steigen tatsächlich nur bis zur Decke. Kann es also sein, dass wir eine fantastische Bibelkenntnis haben, die biblischen Lehren in- und auswendig kennen, richtig begründen können, dass wir vielleicht sogar missionarisch aktiv sind, eifrig sind, aber durch ein Eheleben, das nicht dem göttlichen Maßstab entspricht, können unsere Gebete verhindert werden, kann unser geistlicher Zustand stark getrübt werden. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was die Bibel unter Ehe versteht und was dort eigentlich praktisch mit gemeint ist. Und es lohnt sich, einfach zu wissen, dass die ganze Menschheitsgeschichte mit einer Hochzeit beginnt. Ist es nicht wahr? Am ersten Tag der Menschheitsgeschichte, an jenem denkwürdigen Freitag, dem 6. Tag der Schöpfung, da begann die Geschichte der Menschheit mit einer Hochzeit. In 1. Mose 1, Vers 27 und 28, da lesen wir, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Vers 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und er schuf sie, dass sie gemeinsam sich vermehren sollten. Sie sollten einen Bund eingehen, einen Ehebund. Und so kann die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet werden, als mit einer Hochzeit beginnend. Am Anfang unserer Geschichte als Menschheit steht eine Hochzeit. Es ist der Beginn unserer menschlichen Geschichte. Und das macht dieses Thema so wichtig. Denn Gott wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine sei. Das hat er selbst ausgedrückt in 1. Mose 2, Vers 18. Dort heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es war also Gottes bewusste Entscheidung, den Menschen nicht alleine zu lassen. Den Menschen eine Gehilfin, wie er es hier nennt, an die Seite zu stellen. Alles andere, was Gott geschaffen hat, wird hier immer als gut bezeichnet. Als gut, gut, gut. Sehr gut heißt es am Ende des 6. Tages in Bezug auf alles gemeinsam. Aber Gott sagt, es wäre nicht gut gewesen, wenn der Mensch alleine geblieben ist. Und das ist ein wichtiges Thema auch beim Thema Ehe. Einsamkeit, und es ist ja durchaus möglich, dass manche Menschen auch verheiratet sind und trotzdem sich einsam fühlen. Einsamkeit wird ja nicht dadurch behoben, dass man einfach eine Person mit mir im selben Zimmer wohnt. Und es ist durchaus möglich, auch nicht verheiratet zu sein, sozusagen als Single zu leben und nicht einsam zu sein. Und auch das ist ein Thema, über das sich lohnt nachzudenken. Einsamkeit hängt nicht nur an der Frage, wie viele Menschen leben da zusammen. Aber auf jeden Fall ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dort steht nicht, es ist nicht gut, dass der Mensch unverheiratet sei. Es gibt Fälle, da ist es vielleicht im Sinne des Menschen besser, nicht zu heiraten. Paulus spricht von solchen Fällen. Er selbst war ja so ein Fall. Es mag Umstände geben. Aber auch dann müssen wir nicht alleine sein. Wir müssen nicht einsam sein. Gott kann uns beistehen. Und wir werden gleich noch später sehen, den geistlichen Aspekt dieser Ehe, dieses Ehekonzeptes. Nun, wir wissen aufgrund dieser Tatsache, dass es nicht gut war, dass der Mann allein sei, hat Gott die Frau geschaffen. Und in Sprüche 18, Vers 22 wird deutlich, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Ausdruck der Gnade Gottes. Sprüche 18, Vers 22 sagt uns, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Gunst, das Wort Gunst kann auch übersetzt werden mit Gnade. Es ist also ein Akt der Gnade, wenn wir eine Frau finden. Manche, oder ein Mann, ein Ehepartner, manche Menschen glauben, dass Gott in der Pflicht ist, ihnen den richtigen Ehepartner zu geben und dass sie ihn finden können. Und wenn das nicht geschieht, dann hadern sie mit Gott. Aber die Bibel macht deutlich, dass ein Ausdruck der Gnade Gottes, einen guten Ehepartner zu finden. Ich wünsche dir, der du vielleicht noch nicht verheiratet bist und sich mit dem Gedanken trägst vielleicht oder suchst, dass du die Gnade Gottes erlebst. Diesen Punkt, dass er den richtigen Partner zur richtigen Zeit dich finden lässt. Nun, warum ist es gut, dass wir nicht alleine sein sollen, sondern gemeinsam sein sollen? Der weise Salomo, der nicht nur die Sprüche geschrieben hat, sondern auch als Prediger in späten Jahren dann die Summe seines Lebens gezogen hat, der sagte uns in Prediger 4, ab Vers 9, der Salomo hat übrigens nicht nur gute Erfahrungen mit der Ehe gemacht, die hat er aufgeschrieben im Buch Hohelied, der hat auch schlechte Erfahrungen gemacht, indem er nämlich es nicht bei einer Ehefrau belassen hat, sondern noch 999 andere dazu genommen hat und das war dann beinahe sein Ruin. Für lange Zeit war es sein Ruin, hat sich am Ende bekehrt, aber das Volk ist daran zugrunde gegangen, wie dann die weitere Geschichte der Könige beweist. In Prediger 4, ab Vers 9, Prediger 4, Vers 9 bis 12 lesen wir, es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Wie der gleiche Gedanke, den wir auch in 1. Mose 2 gelesen haben. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Dann heißt es Vers 10, denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter ist da, um ihn aufzurichten. Das war einer der Hauptgedanken natürlich auch für Gott. Dort nicht nur einen Menschen zu schaffen, sondern zwei. Denn er wusste, wenn sie gemeinsam zusammenstehen, dann wird es für den Satan viel schwerer sein, sie endgültig zu Fall zu bringen und zur Sünde zu verführen. Das war einer der Gründe, warum Adam und Eva sich nicht trennen sollten. Das ist ein biblisches Prinzip. Und eine der Ursachen, warum Eva überhaupt dieser Verführung anheimfiel, bestand ja daran, dass sie sich offensichtlich von ihrem Mann getrennt hat. Sie war ja verführt worden von der Schlange, der Mann Adam nicht und waren offensichtlich nicht gemeinsam an diesem Baum. Und wir wissen es aus unserem eigenen Leben, wenn einer einen schwachen Tag hat, wenn einer schlecht drauf ist, wenn einer in einer bestimmten Sache kämpft, dann kann der Partner, der Ehepartner tatsächlich helfen. Und das sollte auch unsere Aufgabe sein, als Ehepartner, dem anderen geistlich zu helfen. Nicht nur materiell, ihn versorgen, unterstützen, ein Dach über dem Kopf bieten und so weiter und so fort, sondern auch geistlich helfen. Kennst du den geistlichen Zustand deines Ehepartners? Sei bewusst, wo die geistlichen Schwächen deines Ehepartners sind, wo er schlechte Gewohnheiten hat und weißt du, wie du ihm helfen kannst, ihm aufhelfen kannst, dass er nicht ständig fällt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, denn das ist eine der wesentlichen Aufgaben der Ehe, nicht einfach nur, dass man zusammenlebt. In Vers 11 heißt es, auch wenn sie beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig, aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Unsere Welt ist kalt geworden, nicht wahr? Es gibt nicht mehr viel soziale Wärme sozusagen in der äußeren Welt. Und wie wichtig ist es da, einen Partner zu haben, der einem diese Wärme geben kann. Vers 12. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und jetzt kommt der interessante Satz. und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Nun, der Salomo meint hier offensichtlich nicht eine Polygamie, die er zwar selbst erlebt hat, aber die ja ein Fluch für ihn gewesen ist und kein Segen, sondern er meint offensichtlich diese Tatsache, dass eine Ehe besonders stabil sein wird, wenn sie aufrichtig und ehrlich im Bewusstsein geschlossen wird, dass da nicht nur Mann und Frau zusammenkommen, sondern dass Gott der Dritte im Bunde ist, eine dreifache Schnur. Ehe ist eben nicht nur das Zusammenleben von Mann und Frau, sondern Ehe im biblischen Sinne ist immer das Zusammenwirken von Mann und Frau auf der menschlichen Ebene plus dem Zusammenwirken mit Gott, sowohl einzeln als auch gemeinsam. Und erst das macht eine Ehe wirklich stabil und zu einer Grundlage für die Gesellschaft. Das ist sehr wichtig. Also wir sehen hier den deutlichen Aspekt, wie zwei sich einander helfen können in der Ehe und gemeinsam Schwierigkeiten bestehen können, Situationen der Not, der Bedürftigkeit, Situationen des Angriffs. Manchmal werden wir auch angegriffen in unserem Leben, sei es körperlich, sei es verbal, sei es in welcher Form auch immer. Und dann ist es das Vorrecht des Ehepartners, mit an der Seite des Partners zu stehen und ihm zu helfen und den Feind, in welcher Form er auch kommen mag, abzuwehren. Und insbesondere mit der Hilfe Gottes ist das möglich. Nun, einige haben diesen Ausdruck missverstanden, wenn es da heißt in 1. Mose 2, ich will ihm eine Gehilfin machen. Das klingt so in unseren deutschen modernen Ohren ein wenig wie eine Sklavin, eine Helferin, die um ihn sei, die ständig alles für ihn tut, ihm die Schuhe putzt und das Essen kocht und die Hausarbeiten erledigt und dann ihm zu gefallen ist. Aber interessanterweise ist, dass dieses Wort, das hier im Hebräischen steht für Gehilfin, ansonsten meistens eben nicht für die Frau verwendet wird, sondern für jemand anderes. Wir können mal einige Beispiele anschauen. Es gibt eine ganze Reihe von Textstellen, wo dieses Wort verwendet wird. Und fast immer wird es für jemand anders verwendet, den wir hier kennenlernen, in 5. Mose 33. 5. Mose 33, Vers 7 zunächst einmal. 5. Mose 33, Vers 7. Dann werden wir noch einige weitere Verse lesen aus dem Kapitel. Das heißt hier in 5. Mose 33, Vers 7. Und dies ist das Wort für Juda. Und er sprach, Herr, höre auf die Stimme Judas und bringe ihn zu seinem Volk. Seine Hände seien mächtig für ihn und hilf du ihm vor seinen Feinden. Das Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort für Hilfe. Seine Hände seien mächtig, hilf du ihm vor seinen Feinden. Das gleiche Wort findet sich in Vers 26, 5. Mose 33, Vers 26. Niemand ist gleich dem Gott Jeschuruns, der zu deiner Hilfe am Himmel einherfährt und auf den Wolken in seiner Majestät. Vers 29, noch ein wichtiger Vers. Wohl dir, Israel. Wer ist dir gleich? Du Volk, das du durch den Herrn gerettet ist. Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine Feinde werden die Ergebung heucheln. Du aber sollst über ihren Höhen hinwegschreiten. Immer hier steht dasselbe Wort wie für Gehilfen bei Eva in 1. Mose 2. Gott ist unsere Hilfe, unser Gehilfe. Aber bei Gott würden wir niemals daran denken, ihn zu degradieren zu einer Art Sklave, einer Art Kammerdiener, sondern Gott ist eine Hilfe in dem Sinne, dass er etwas für uns tun kann, was wir selbst nicht für uns tun können. Nicht ein Sklave, den wir aus Luxus haben, sondern der uns tatsächlich aus einer Not befreit. Und in demselben Sinne ist es gemeint, dass die Frau eine Gehilfin sein soll, eine Hilfe, die das tun soll für den Mann, was der Mann nicht alleine tun kann. Das ist interessant, nicht wahr? Und ich glaube, nur in diesem Sinne kann 1. Mose 2 richtig verstanden werden. Die Gehilfin, die um ihn sei, die ihm hilft bei den Dingen, die er selbst nicht bewältigen kann, zeigt auch ein bisschen die Not, die wir als Ehemänner vielleicht haben in unserer Ehe, dass wir tatsächlich bedürftig sind und unsere Frauen brauchen. Und es zeigt doch ganz deutlich, dass die Bibel von Anfang an keine Wertunterscheidung kann, dass der Mann mehr wert wäre als die Frau und so weiter. Ja, es stimmt, nach dem Sündenfall hat die Bibel eine Ordnung festgelegt, die garantieren soll, dass es immer noch zu einer einmütigen Entscheidung kommen kann, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt, die erst durch den Sündenfall entstanden sind, nämlich dass dann im Zweifelsfall der Mann das letzte Wort hat als das Haupt der Familie. Aber in ihrem Wert sind Mann und Frau völlig gleich und völlig gleichberechtigt. Und Sie mögen unterschiedliche Funktionen haben, aber sie sollen sich gegenseitig helfen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Nun, schauen wir uns ein bisschen diese Schaffung von der Frau einmal gründlicher an. In 1. Mose 2 wird uns jetzt berichtet, wie es zur Erschaffung der Frau kam. In Vers 19 heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Einige haben das zum Anlass genommen, diesen Vers hier, um zu sagen, schaut her, 1. Mose 2 spricht von einem anderen Schöpfungsbericht als 1. Mose 1, weil hier die Tiere nach den Menschen geschaffen worden sind. Das ist allerdings eine falsche Interpretation, denn erstmals, wir haben das glaube ich schon angesprochen, in einer der vorigen Folgen, dass 1. Mose 2 Schwerpunkte setzt und dabei wieder rückgreift auf bestimmte Tage zuvor. Also in dem Fall ist es so, dass hier in Vers 19 ein Rückgriff stattfindet, zum Teil auf den 5. Schöpfungstag, wo nämlich die Vögel geschaffen worden sind, und zum Teil auf den Beginn des 6. Tages, wo die Tiere des Feldes geschaffen worden sind. Das wird auch im Hebräischen deutlicher, denn dort kann man auch übersetzen, statt unter Gott der Herr bildete, man kann übersetzen und Gott hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels geformt oder gebildet. Das heißt, es ist durchaus möglich, diesen Vers so zu übersetzen, dass deutlich wird, dass das schon in der Vergangenheit geschehen war. Und so gibt es hier also keinen Widerspruch in der Bibel und keinen Konflikt. In 1. Mose 1, Vers 20 sehen wir jetzt Adam damit beschäftigt, wie er die Namen den Tieren gibt. Vers 20, da lesen wir, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Und während Adam so damit beschäftigt ist, den Elefant Elefant zu nennen und das Nashorn Nashorn und den Löwen Löwe und den Tiger Tiger und so weiter und so fort, und er weiß, ob das die gleichen Namen gewesen sind, die wir heute verwenden, da ist ihm aufgefallen, erstens, dass all diese Tiere immer mindestens einen Partner hatten. Das steht zwar in der Bibel so explizit nicht drin, aber implizit, denn wir wissen, dass allen Tieren gesagt worden ist, seid fruchtbar und mehrt euch. Ist also aufgefallen, dass jedes männliche Pferd da auch ein weibliches Pferd war, dass jede männliche Kröte auch zu einer weiblichen Kröte gehörte, dass es dafür immer diese Verbindung von gleichen, ähnlichen Partnern gab, die gemeinsam Nachkommen zeugen konnten. Und er hat sich da natürlich sehr bald die Frage gestellt, ja Moment mal, wo ist mein Partner, wo ist meine Partnerin? Und es heißt weiter, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte, die also so war wie er. Und allein dieser Gedanke macht deutlich, dass die Frau keinesfalls weniger wert sein kann oder geringer angesehen ist in Gottes Augen. Denn wenn es genügt hätte, dass der Mann einen Partner hat, der weniger wert ist, dann hätte der Gott auch ein Tier schaffen können für den Menschen. Aber die Tatsache, dass Tiere, weil sie eben sozusagen in der Schöpfungsordnung geringer sind, weniger wert sind als der Mensch, eben keinen Partner abgeben konnten, keine Partnerin abgeben konnten für Adam, beweist, dass die Frau, die dann tatsächlich diese Partnerin sein konnte, eben nicht geringerwertig sein kann. Vers 21. Und heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Hier gibt es ein interessantes, praktisches Prinzip, das alle diejenigen vielleicht besonders beachten sollten, die noch, wie man so schön sagt, auf der Suche sind. Ist es nicht interessant, dass Adam schlafen sollte, als seine Frau geformt wurde? Und viele von uns glauben, es ist unsere Aufgabe, da unsere Frau zu formen, die wir gerne haben möchten. Und da die verschiedenen Kandidatinnen oder Kandidaten, je nachdem, in welcher Reihenfolge es hier, ob wir jetzt zu Männern oder Frauen sprechen, uns das selbst ein bisschen so zu überlegen, wer oder was mir gut passen könnte. Aber als Adam seine Frau bekam, da sollte er sich hinlegen und schlafen und warten auf das, was Gott für ihn vorbereiten würde. Und das ist immer schon die beste Wahl gewesen. Gott kann zwar auch Fehlentscheidungen durch seine Gnade, wenn man sie bereut und zu ihm kommt, und dann kann er sie auch begradigen. Aber Gottes Ideal und Gottes Vorstellung für die Ehe ist tatsächlich diese, dass er sich um den Ehepartner kümmert. Unsere Aufgabe sollte es sein, der richtige Ehepartner zu werden. Und dann, wenn wir sozusagen Gott vertrauen, uns in seine Arme begeben, ausruhen in ihm sozusagen, dann wird er schon zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit dafür sorgen, dass dort jemand gefunden wird für uns. Und dort in Vers 22 wird jetzt deutlich, wie Gott das gemacht hat. In Vers 22 heißt es, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Eine Art und Weise, wie Gott die Frau geschaffen hat, wird schon dieser spätere Gedanke, der dann später ausgedrückt wird, dass sie ein Fleisch werden sollen, deutlich. Sie kommen nämlich aus einem Fleisch. Gott hätte ja ohne weiteres nochmal ein paar Zentimeter weiter von Adam nochmal Staub zusammennehmen können von der Erde, nochmal alles formen können, noch einmal den Odem des Lebens hineingeben könnte. Das wäre ja möglich gewesen, einfach aus anderem Staub noch einen Menschen zu machen. Aber Gott wollte schon durch die Art und Weise, wie er Eva schuf, zeigen, dass da eine so innige, tiefe Verbindung herrscht, eine unauflösliche Einheit, die dann später in dem Ehebund auch deutlich wird. Und dann heißt es hier in Vers 23, übrigens interessanterweise hat Gott die Menschen, bevor wir das lesen, nach diesen Gedanken, hat Gott die Menschen offensichtlich einzeln geschaffen, nicht im Kollektiv oder in Paaren, sondern einzeln. Das heißt, dass jeder Einzelne, sowohl Mann als auch Frau, nicht nur zueinander geschaffen sind, sondern auch zu Gott, zu einer persönlichen, individuellen Verantwortung vor Gott. Und das darf niemals vergessen werden. Auch in der Ehe ist jeder Einzelne immer noch individuell Gott verantwortlich. Gott hat nicht zwei Menschen geschaffen, die dann beide zu Gott reagieren sollen, sondern zwei Menschen, die zwar Gemeinschaft haben sollen, die aber immer noch einzeln verantwortlich sind. Und das hat ja Adam dann missverstanden, als er glaubte, er kann nicht ohne Eva leben. Er muss in diese Frucht hineinbeißen. Schauen wir gemeinsam in Vers 23. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen worden. Im Hebräischen kommt es ganz besonders deutlich zum Ausdruck, diese Überraschung, dieses endlich. So als wenn man nach langer Suche endlich was gefunden hat und sagt, na endlich, jetzt hab ich's. So hat Adam sich gefreut, als nach dieser endlosen Suche nach einer Partnerin in der Tierwelt er endlich das findet, wonach er gesucht hat, wonach er sich gesehnt hat. Gott hatte ja durch diesen ganzen Prozess die Sehnsucht nach dem anderen Menschen in ihn hineingelegt. Und er findet jetzt diese Frau, Gebein von seinem Gebein, Fleisch von seinem Fleisch. Und er drückt dann in einem Wortspiel aus, sie sollen Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Deutschen wird das nicht wirklich deutlich. Aber im Hebräischen ist es viel einfacher. Da heißt nämlich das Wort für Mann Ish und das Wort für Frau Isha. Also gibt es eine ganz enge Verbindung. Ähnlich ist es im Englischen auch. Da heißt der Mann nämlich Man und die Frau Woman. Und diese Verbindung ist eigentlich die, die hier ausgedrückt ist. Im Deutschen passt es nicht so wirklich. Deswegen hat Luther und andere Übersetzer versucht, es mit Männern wiederzugeben. Aber es soll zeigen, dass auch im Namen die Frau eigentlich vom Mann kommt und diese innige Verbindung und Beziehung angezeigt wird. Wir werden auch sehen, dass es gleich von großer Bedeutung ist, auch auf anderem Gebiet. Und dann in Vers 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und viele Theologen haben sich darüber den Kopf zerbrochen, wer das hier eigentlich sagt. Ist das noch das, was Adam sagt? Vers 23 war ja von Adam gesprochen. Oder sagt das vielleicht Gott? Dazu braucht man sich aber nicht den Kopf zerbrechen, denn die Bibel macht es ganz deutlich in Matthäus 19, Vers 4 und 5. Da gibt uns nämlich Jesus die Antwort und der muss es wissen, der war nämlich dabei. In Matthäus 19, Vers 4 und 5. Dort heißt es, er beantwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf und sprach. Jetzt zitiert er den Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es kommt also von Gott selbst, dieser Ausspruch in 1. Mose 2, 24. Die sollen ein Fleisch sein. Das heißt, wir finden hier Gott, wie er die erste Hochzeitszeremonie der Weltgeschichte selbst durchführt. Als Prediger, Priester, Standesbeamter, wie auch immer. Nebenbei noch ein praktischer Aspekt für alle diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen zu heiraten oder vielleicht auch gerade verheiratet sind. Hier gibt es ein biblisches Prinzip in Vers 24. Es heißt nämlich nicht nur, dass Mann und Frau ein Fleisch werden sollen, sondern auch, es heißt, der Mann soll Vater und Mutter verlassen. Und das ist eine tiefe Weisheit darin. Die Bibel, Gott selbst hat gesagt, dass wenn wir eine Ehe schließen, sollen wir uns nicht nur innerlich, sondern auch in einer gewissen Art und Weise äußerlich, räumlich zumindest, von den Eltern trennen. Und ich glaube, viele Generationen von gescheiterten Ehen zeugen von dem negativen Einfluss, den Schwiegereltern unbewusst, manchmal ganz ungewollt, auf seine junge Ehe ausüben können. Wie gesagt, es mag natürlich Ausnahmen geben, Ausnahmen bestätigen oftmals die Regel, und es mag Ehen geben, die äußerlich ganz wunderbar funktionieren, aber wer weiß, was innen drin wirklich da passiert ist. Deswegen ein Rat an jeden Einzelnen, den ich selbst ausprobiert habe und selbst für absolut wirkungsvoll gefunden habe: Das sollte eine ausreichende Trennung sein zwischen Eltern und Kindern. Natürlich sollten die Eltern immer noch geehrt werden. Das fünfte Gebot wird dadurch nicht aufgehoben. Und in späteren Zeiten mag es auch sehr angemessen sein und richtig sein, sich dann für die Eltern wieder zu sorgen, zu kümmern, wenn sie dann alt geworden sind, wenn dann vielleicht die eigene Ehe auch schon stabil geworden ist und da keine Gefahr mehr besteht der äußeren Beeinflussung. Aber gerade für den Anfang ist das wirklich ein Prinzip, das wirklich Beachtung verdient und umgesetzt werden sollte. Wir finden hier also die erste Ehe, die geschlossen wird von Gott selbst im Garten Eden. Und das an sich ist schon sehr interessant, weil es sehr praxisnah ist und uns hilft. Aber es gibt noch eine tiefere Bedeutung hinter all dem, und die macht, wie so oft Paulus ausfindig. In Epheser Kapitel 5, da stupst er uns auf einen Gedanken, der uns jetzt noch ein wenig beschäftigen soll. Nämlich in Epheser 5 und dort Vers 29 bis 32. Paulus sagt, Epheser 5, Vers 29 bis 32, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das ist jetzt ein direktes Zitat aus 1. Mose 2. Und er bezieht es auf die Gemeinde und sagt, wir, die Gemeinde, sind sein Fleisch, sein Gebein. Das heißt in Vers 31, deshalb wird, er zitiert er jetzt direkt, 1. Mose 2, 24, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, das Wort ist ja hier Gemeinschaft haben, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagt er, das bezieht sich nicht nur auf den physischen Mann und die physische Frau, die eine physische Ehe eingehen. Es ist ein Gleichnis auf die Verbindung zwischen Gott, zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Deswegen sagt er, wir als Gemeinde sind sein Fleisch und sein Gebein. Und das verdient sich noch einmal genauer anzuschauen. Was bedeutet das, dass Jesus Christus eine Hochzeit eingeht mit seiner Gemeinde? Ist es nicht interessant, dass nicht nur die Menschheitsgeschichte mit einer Hochzeit beginnt, sondern dass auch das Leben, also das Wirken Jesu als Messias mit einer Hochzeit beginnt? In Johannes 2. Und aus Zeitgründen können wir nicht die ganze Geschichte lesen. In Johannes 2 finden wir die sogenannte Hochzeit von Kana, wo Jesus eingeladen war. Also offensichtlich ist Hochzeit eine wunderbare Sache. Jesus selbst war auf einer Hochzeit zu Gast, hat dort auch mitgeholfen, guten Traubensaft noch zu produzieren, als dieser ausging. Und dann heißt es in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Es war das erste Zeichen, das er gegeben hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Die gesamte Geschichte des Wirkens Jesu durch seine Wunder und Zeichen und seine Herrlichkeit beginnt mit einer Hochzeit. Nicht nur die Menschheitsgeschichte, sondern auch das Wirken Jesu für die Menschheit beginnt mit einer Hochzeit. Erinnern wir uns einmal, warum war es wichtig für Adam, diese Hochzeit zu begehen? Gott hat ja gesagt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Und diesem Bild von Adam und Eva, so sagt uns Paulus, spiegelt sich das Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde. gibt es da einen Bibeltext, einen Gedanken, der deutlich macht, dass Jesus auch nicht alleine sein wollte. Ja, den gibt es, natürlich. In Johannes 12, Vers 24 sagt uns Jesus, Johannes 12, Vers 24, dort heißt es, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und wenn wir den Kontext lesen, wissen wir, Jesus spricht von sich selbst als dem Weizenkorn, das in die Erde fiel und starb, um Frucht zu bringen. Aber er sagt, wenn ich das nicht tue, dann bleibe ich allein. Aber schon 1. Mose 2,18 sagt, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Von Jesus heißt es ja in Römer 5, dass er der zweite Adam ist, der die Fehler, die Adam gemacht hat, wieder gut gemacht hat. Der dort, wo Adam gesündigt hat, er überwunden hat und Gerechtigkeit wieder allen anbietet. Und so wie Adam nicht alleine sein wollte, so wollte auch Jesus nicht alleine sein. Er hätte alleine bleiben können, aber es wäre nicht gut gewesen. Und die einzige Wahl, die er hatte, war entweder alleine bleiben oder sterben. Und als Jesus diese Wahl hatte, alleine bleiben oder sterben, da entschied er sich für das Sterben, damit er mit dir, lieber Freund, mit dir, liebe Freundin, Gemeinschaft haben kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber wie hat Adam diese Frau bekommen nochmal? War es nicht dadurch, dass er schlafen gelegt wurde? Frage, ist Jesus auch schlafen gelegt worden, um seine Frau zu bekommen? Das heißt, er musste sterben, um nicht alleine zu sein. Und die Bibel sagt, dass der Tod ein Schlaf ist. Schauen wir mal gemeinsam nur ein Beispiel von vielen an, die wir hier anführen könnten. In Psalm 13 und dort Vers 3. Psalm 13 und dort Vers 3 heißt es, wie lange soll ich, Verzeihung, Vers 4 ist es, Vers 3 und 4. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Vers 4, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Adam musste schlafen, damit er seine Frau bekommen konnte. Jesus musste den Todesschlaf schlafen, damit er nicht alleine bleibt. Jesus starb, damit er seine Frau bekommen kann, damit er die Gemeinschaft erleben konnte, nach der er sich so sehr sehnt. Und dann wurde Adam, während er schlief, während er nichts mitbekam, an der Seite verwundet. Jesus öffnete die Seite von Adam, nahm die Rippe heraus und verschloss dann die Seite wieder. Da war eine Wunde an der Seite von Adam. Und während Jesus im Todesschlaf unbewusst am Kreuz hing, da wurde auch ihm eine Wunde an der Seite zugefügt. Johannes 19 berichtet uns davon in Vers 34. Johannes 19, Vers 34. Da heißt es, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser raus. Blut und Wasser waren ja übrigens, interessanterweise, ist nicht interessant, dass die erste Hochzeit, die Jesus zu Kanaan besuchte dort, das erste Wunder, das er tat, damit zu tun hatte, dass er Wasser zu Traubensaft machte und er später sagt, dass der Traubensaft im Abendmahl ist das Zeichen des neuen Bundes, des Blutes, das er vergossen hat für uns. Interessant, wie die Zusammenhänge in der Bibel durch all die verschiedenen Kapitel und Bücher hindurchgehen. Es waren diese Wunden, die ihm zugefügt worden sind, die die Geburtsstunde im wahrsten des Wortes der Gemeinde gewesen sind, die geformt werden musste, die mit Leben erfüllt werden musste, so wie Eva, wo der Heilige Geist auf sie herabkommen musste, so wie Jesus den Lebensatem in diese neu geformte Eva natürlich auch hineingeben musste, damit sie dann eine lebendige Partnerin für Adam sein konnte, so damit die Gemeinde eine eine Partnerin für Jesus sein kann. Die Frau wurde übrigens ja nach Adam genannt. Mann, Ish, Frau, Isha. Das gleiche Prinzip findet sich in der Bibel für das Volk Gottes. Schon im Alten Testament findet sich diese Idee, dass der Name des Volkes, der Name der Gemeinde, der Name der Braut von dem Bräutigam her stammt. In Daniel 9 zum Beispiel, nur als ein Beispiel. In Daniel 9 und dort Vers 19 heißt es: Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Wir als das Volk Gottes sind genannt nach dem Namen Jesu. Schon das alte Volk Israel wurde manchmal Immanuel genannt, so zum Beispiel in Jesaja 8. Obwohl dieser Name natürlich nach Jesaja 7 eine Prophezeiung war auf den kommenden Messias. Im Neuen Testament wird das Volk Gottes Christen genannt nach Christus, der für uns gestorben ist. Das gleiche Prinzip gilt auch geistlich für das Volk Gottes. Und so wie Adam und Eva einander anhängen sollten, so sollen auch wir einander gemeinsam Jesus anhängen. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da finden wir noch einmal diese Idee, dass wir Christen genannt werden sollen. Ich war ganz am Ende in Vers 26 heißt es, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und Christen sollen Menschen sein, die Jesus nachfolgen, die seine Jünger sind, die ihm anhängen, die ihn nicht verlassen, die Schritt für Schritt bei ihm bleiben, so wie Mann und Frau durchs Leben gemeinsam gehen. So sollen die Jünger Jesus nachfolgen und mit ihm gemeinsam gehen. Man sagt ja manchmal, wenn Menschen sich verlieben, sie gehen miteinander. Man möchte damit ausdrücken, sie haben das gleiche Ziel, sie haben die gleichen Interessen, sie lieben sich, sie gehen gemeinsam einen Weg. Gehst du mit Jesus? Folgst du ihm nach? Gehst du auf seinem Weg? Und dann heißt es von Adam und Eva, sie sollten ein Fleisch werden. Ja, können wir ein Fleisch werden mit Gott? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, was die geistliche Anwendung davon ist. In 1. Korinther 6, Vers 17. 1. Korinther 6, Vers 17. Die Bibel sagt, wer aber dem Herrn anhängt, so wie die Frau dem Mann anhängen soll, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. So wie Mann und Frau ein Fleisch werden in der tiefsten, intimen Beziehung, die überhaupt nur möglich ist, so soll der Gläubige eins werden mit Jesus im Geist, den gleichen Geist haben, das gleiche Denken haben wie Jesus. Bist du eins mit Jesus? Bist du ein Geist geworden mit ihm? Hängst du ihm an? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wo wir dieses wichtige Thema der Ehe sprechen. Und wenn wir all das sehen, welche tiefe Bedeutung die Ehe hat, nicht nur als eine soziale Lebensform, sondern auch immer wieder als ein Gleichnis auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, jedem einzelnen Gläubigen, dann wird uns deutlich, warum Gott keine Freude hat an Scheidung. Das zeigt sich ganz deutlich, vor allem in Markus 10, Vers 9. Markus 10, Vers 9 sagt uns, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Warum? Nicht zuletzt deswegen, weil er die Ehe ein Symbol ist zwischen Gott und seinem Volk. Und jede Scheidung wirft sozusagen ein schlechtes Licht auf die Fähigkeit Gottes, seinen Bund aufrechtzuerhalten. Nun, die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt einen Grund für die Scheidung, nämlich Ehebruch. Und das ist der einzige Grund, der auch dazu führt, dass die Ehe zwischen Gott und seinem Volk geschieden wird. Oder geschieden werden kann zwischen dem Gläubigen und Gott. Das Alte Testament ist ja voller Bilder von Teilen des Volkes Gottes, die wie eine Hure agieren. Das heißt in Jesaja, in Hosea, in Jeremia, schon im 5. Buch Mose. Und auch im Neuen Testament gibt es dann dieses Bild von der Hure Babylon, die zwar sich äußerlich zu Jesus bekennt, aber innerlich von ihm distanziert hat. Und wo dann dieser Bund gebrochen ist. Aber eigentlich soll Ehe ein Zeichen für den positiven Bund sein, den Gott mit seinem Volk schließen möchte. Nun, vielleicht zum Abschluss noch einige Gedanken, wie eine Ehe funktionieren kann. Und es gibt viele, viele Eheratgeber, Psychologen, Doktoren, Bücher, Seminare, alles Mögliche, wie eine Ehe funktionieren kann. Paulus, von dem man immer sagt, dass er so kompliziert sei und so weltfremd, der hat als Nichtverheiratete, offensichtlich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, uns ein Prinzip gegeben, das so einfach ist, dass jeder, der es ausprobiert, merken wird, es ist göttlich, es ist so einfach, so klar und es ist so hilfreich. In Epheser 5, Vers 22 bis 25 heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, und jetzt kommt der wichtige Nachschub, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn diese vier Verse zusammenfassen, können wir sagen, Frauen sollen ihre Männer respektieren und Männer sollen ihre Frauen lieben. Denn der Mann wünscht sich nichts mehr als Respekt und Achtung in einer Beziehung und die Frau nichts mehr als Liebe. Alle Eheratgeber, und es ist, mag natürlich viele Sonderfälle geben und Einzelfälle, wo man natürlich auch genau analysieren muss, aber alle Eheratgeber, alles, was man so über Ehe lernen kann, lässt sich letztendlich reduzieren auf diese beiden Basisprinzipien. Die Frau soll den Mann achten und ihn respektieren. Der Mann soll die Frau lieben und alles für sie geben. Denn es heißt ja nicht nur, dass wir sie lieben sollen, die Frauen, einfach mit ein paar Schmetterlingen im Bauch, sondern so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn es da jemanden gibt, der nicht ganz weiß, was das bedeutet, dann müssen wir nur umblättern von Epheser zu Philipper und dort Philipper 2 anschauen, in Vers 5 bis 8. Jemand, der nur Epheser liest, könnte den Eindruck gewinnen, naja, von der Frau wird mehr verlangt als vom Mann. Aber mit Epheser 2, Vers 5 bis 8, bekommt das eine neue Dimension. Das heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja? Die Gemeinde so lieben wie Jesus. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wie sollen wir unsere Frauen lieben? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Indem er sich erniedrigte, gehorsam wurde. Auf sein eigenes Recht verzichtete, auf seinen Komfort und seine Hobbys dort im Himmel verzichtete, um seiner Gemeinde zu helfen. Das wird von uns Männern verlangt. Das ist, was die Bibel sagt. Verzichte auf dein Recht, verzichte auf deine Freizeit, um deiner Frau zu helfen, um ihr deine Liebe zu beweisen. Ich glaube, wenn wir diese Prinzipien anwenden, wenn einer dem anderen dient, dann werden unsere Ehen gesunden und sie werden heilen. Und ja, die Ehe ist nicht nur etwas, was äußerlich stattfindet, sondern Ehe beginnt schon in unserem Denken. Und Ehe hört manchmal auch in unserem Denken schon auf. Schauen wir gemeinsam in Matthäus 5, wie Jesus uns hier einen wichtigen Punkt sagt, den wir nicht unausgesprochen lassen wollen hier. Matthäus 5, Vers 27 bis 29. Matthäus 5, Vers 27 bis 29, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anschluss zur Sünde ist, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Vielleicht sagst du, ich habe ja keinen Ehebruch begangen bisher, bin noch nie mit einem anderen Partner geschlafen, aber ganz ehrlich, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in deinen Gedanken aus? Die Ehe endet nicht erst im äußeren Ehebruch. Viele Ehen sind innerlich tot, weil genau das stattfindet, was Jesus hier in Matthäus 5 in der Bergpredigt uns zeigt. Das Gesetz geht weiter, als wir denken. Aber was soll ich tun, wenn es dort in meiner Ehe einen Vertrauensbruch gegeben hat, wenn der Partner mir untreu geworden ist? Ja, nach der Bibel ist es möglich, sich scheiden zu lassen. Aber das Buch Hosea gibt uns eine interessante Antwort über, wie Gott mit diesem Problem umgeht. Denn seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden befindet sich immer wieder der größere Teil des Volkes Gottes in Hurerei. Und so sagt Gott dem Propheten Hosea in Hosea 1, Vers 2, als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Frau zu ihm: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und so muss Hosea eine Hure heiraten, mit ihr Hurenkinder zeugen. Und das war ein Symbol für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und dann heißt es aber, nachdem die Frau ihn dann verlassen hat, in Vers 21 soll er folgendes weissagen: Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Gott bietet seinem untreu gewordenen Volk erneut die Ehe an. Gott bietet uns an, uns zurückzuholen. Und ich glaube, es ist ein Prinzip, das sich dann auch wieder übertragen lässt auf die natürliche Welt. Dass selbst dann, wenn etwas schiefgelaufen ist in unserer Ehe und sie eigentlich zerrüttet ist, wenn wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes, wir es wagen dürfen, dem anderen wieder einen Neustart anzubieten. In Hosea 3, Vers 2, da heißt es, wie er sich seine Ehefrau, diese Hure, wieder zurückgekauft hat. Vers 2, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um einen Homer und einen Lettech Gerste. Gott hat sich seine Frau wieder zurückgekauft. Nicht mit 15 Silberlinge. Nicht mit einem Preis, den man mit Gold und Silber bezahlen kann, sondern mit dem größten Preis, der jemals bezahlt worden ist, mit dem Blut des eingeborenen Sohn Gottes. Und er möchte Hochzeit feiern. Wir haben gesagt, und das ist unser letzter Vers, Leute, wir haben gesagt, die Menschheitsgeschichte beginnt mit einer Hochzeit. Wir haben gesagt, das Wirken Jesu begann mit einer Hochzeit. Und Offenbarung 19 macht uns deutlich, dass auch die Ewigkeit mit einer Hochzeit beginnt. In Offenbarung 19, da heißt es ab Vers 5, in Vers 5 heißt es dort, und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und alle, die ihn fürchten, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Dann ging es weiter bis Vers 9. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das Lamm, Jesus Christus, und die Frau, die Gemeinde, kommen zusammen. Vers 8, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Lieber Freund, liebe Freundin, bist du bereit für die Hochzeit des Lammes? Bist du bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit? Ist deine Gerechtigkeit, sind es die gerechten Taten in deinem Leben, die beweisen, dass du dein Kleid reingewaschen hast, dem Blut des Lammes, dass er dir die Untreue deines früheren Lebens vergeben hat, du bereit bist für eine enge Beziehung mit ihm. Das heißt in Vers 9, und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Lieber Freund, Jesus ruft dich zu seiner Hochzeit. Möchtest du ihm das Ja-Wort geben? Möchtest du mit ihm den Bund fürs Leben eingehen? Und das meint es genau so, wie es meint, den ewigen Bund, den neuen Bund für das ewige Leben. Drei Hochzeiten beschreiben die gesamte Weltgeschichte. Die erste Hochzeit im Garten Eden, wo Adam Eva sah und verheiratet wurde. Die Hochzeit zu Kana, wo Jesus sein Wirken begann und in einem Zeichen andeutete, wie er die Menschheit retten würde. Und die Hochzeit am Ende der Weltgeschichte, am Anfang der Ewigkeit. Die Hochzeit des Lammes. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Hochzeiten. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes aus dem Paradies für dich. Möchtest du mit Jesus zusammenleben? Möchtest du diese Entscheidung heute fällen, eine enge, tiefe Beziehung zu ihm zu haben, ihm das Ja-Wort zu geben und bei diesem Bund zu bleiben? Gott segne dich in deiner Entscheidung. Gott gebe, dass diese Verbindung zwischen dir und Jesus eine dauerhafte wird, die nicht geschieden wird. Nächste Woche werden wir weiter studieren über das Thema Ursprung und Anfang. Wir freuen uns über weitere interessante Themen und wünschen euch Gottes Segen beim weiteren Studium seines Wortes. Amen.